Frauen- und kinderdominierter Gottesdienst. Und genau damit machen wir jetzt weiter. Es geht um eine Frau. Sie wurde noch nicht genannt. Das ist die Rahab. Die lebt in dieser Stadt, hinter diesen Mauern. Sie ist wahrscheinlich eine junge Frau. Ich lese mal aus dem Josua-Buch, das Kapitel 2. Josua aber, der Sohn Nuns, sandte von Schittim zwei Männer heimlich als Kundschafter aus und sagte ihnen: Geht hin, seht das Land an, auch Jericho. Die gingen hin und kamen in das Haus einer Hure, die hieß Rahab, und kehrten dort ein. Da wurde dem König von Jericho gesagt: Siehe, es sind in dieser Nacht zwei Männer von den Israeliten hereingekommen, um das Land zu erkunden. Da sandte der König von Jericho zu Rahab und ließ ihr sagen: Gib die Männer heraus, die zu dir in dein Haus gekommen sind. Denn sie sind gekommen, um das ganze Land zu erkunden. Aber die Frau nahm die beiden Männer und verbarg sie. Und sie sprach: Es sind Männer zu mir hereingekommen, aber ich wusste nicht, woher sie waren. Und als man das Stadttor schließen wollte, da es finster wurde, gingen die Männer heraus, und ich weiß nicht, wo sie hingegangen sind. Jagt ihn eilends nach, dann werdet ihr sie ergreifen. Sie aber hatte sie auf das Dach des Hauses steigen lassen und unter den Flachsstängeln versteckt, die sie auf dem Dach ausgebreitet hatte. Die Verfolger aber jagten ihn nach auf dem Wege zum Jordan bis an die Pforten, und man schloss das Tor zu, als sie draußen waren. Und ehe die Männer sich schlafen legten, stieg Rahab zu ihnen hinauf auf das Dach und sprach zu ihnen: Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen, und alle Bewohner des Landes sind vor euch feige geworden. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat, vor euch her, als ihr aus Ägypten zogt, und was ihr den beiden Königen der Amoriter, Sihon und Og, jenseits des Jordans getan habt, wie ihr an ihnen den Bann vollstreckt habt. Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt, und es wagt keiner mehr vor euch zu atmen. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. So schwört mir nun bei dem Herrn, weil ich an euch Barmherzigkeit getan habe, dass auch ihr an meines Vaters Haus Barmherzigkeit tut. Und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr leben lasst meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern und alles, was sie haben, und uns vom Tode errettet. Die Männer sprachen zu ihr: Tun wir nicht Barmherzigkeit und Treue an dir, wenn uns der Herr das Land gibt, so wollen wir selbst des Todes sein, sofern du unsere Sache nicht verrätst. Da ließ Rahab sie an einem Seil durch das Fenster hinab, denn ihr Haus war an der Stadtmauer, und sie wohnte an der Mauer. Und sie sprach zu ihnen: Geht auf das Gebirge, dass eure Verfolger euch nicht begegnen, und verbergt euch dort 3 Tage, bis sie zurückkommen, die euch nachjagen. Danach geht eures Weges. Die Männer aber sprachen zu ihr: So wollen wir den Eid einlösen, den du uns hast schwören lassen. Wenn wir ins Land kommen, so sollst du dies rote Seil an das Fenster knüpfen, durch das du uns herausgelassen hast, und zu dir ins Haus versammeln deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und deines Vaters ganzes Haus. So soll es sein: Wer zur Tür deines Hauses herausgeht, dessen Blut komme über sein Haupt. Aber wir seien unschuldig, doch das Blut aller, die in deinem Haus bleiben, soll über unser Haupt kommen, wenn Hand an sie gelegt wird. Und wenn du etwas von dieser unserer Sache verrätst, so sind wir frei von dem Eid, den du uns hast schwören lassen. Sie sprach: Es sei, wie ihr sagt, und ließ sie gehen. Und sie gingen weg, und sie knüpfte das rote Seil ins Fenster. Sie aber gingen weg und kamen aufs Gebirge, blieben 3 Tage dort, bis die zurückgekommen waren, die ihnen nachjagten. Denn sie hatten sie gesucht auf allen Straßen und doch nicht gefunden. Da kehrten die beiden Männer um und gingen vom Gebirge herab, setzten über und kamen zu Josua, dem Sohn Nuns, und erzählten ihm alles, was ihnen begegnet war, und sprachen zu Josua: Der Herr hat uns das ganze Land in unsere Hände gegeben, es sind alle Bewohner des Landes vor uns feige geworden. Es ist ein Bericht. Es fühlt sich an wie Stoff eines Abenteuerromans. Und wenn man das mal so liest in der Bibel, das sind gewaltige Dinge, die da geschehen sind. Das Alte Testament ist voll davon. Und es vermittelt uns auf bildhafte Weise bis heute gültige Lehren. Da gibt es so das große Ganze, wie Gott mit seinem Volk und letztendlich auch mit uns und der Welt handelt. Aber es gibt auch so personelle Einschübe, sag ich mal, so Berichte über einzelne Personen, ihre Entscheidungen, wie sie handeln. Und man kann ja rückwirkend schon sehen, wie es ausgegangen ist. Und daraus kann man lernen. Heute wollen wir uns eine Frau genauer anschauen. Und es gibt viel von ihr zu lernen. Sie hat einen anstößigen Beruf. Und es wird uns nicht mitgeteilt, warum sie diesen Beruf hat. Ich habe da gestern mit einem Bruder drüber erzählt hier, bei dem Gideon-Treffen. Und der sagte, es war zu der damaliger Zeit, wenn der Vater Schulden hatte, konnte das schon ein Grund dafür sein. Und die Art und Weise, dass, wie sie mit ihrer Familie dann umgegangen ist, zeigt, dass sie nicht verstoßen worden ist. Also das kann sein, dass Umstände sie gezwungen haben zu diesem Beruf. Allerdings spielt es auch keine Rolle, weil vor Gott jeder Mensch sündig ist, egal wie diese Sünde heißt. Auf jeden Fall lebt sie in der Stadt Jericho. Die liegt in dem Gebiet, das Gott seinem Volk Israel versprochen hat. Der Name Jericho, habe ich gegoogelt, leitet sich vom Mondgott Jarich ab. Die Menschen, die dort leben, treiben Götzendienst. Und sie sind dem Volk Israel gegenüber feindlich gesonnen. Sie haben zwar Angst, aber sie wollen sie trotzdem nicht freundlich begrüßen. Das Volk Israel steht jetzt schon zum zweiten Mal am Jordan und hat wieder zwei Kundschafter ausgesendet. Dieses Mal wird das Volk von Josua angeführt und nicht mehr von Mose. 40 Jahre zuvor ist Josua selbst und Kaleb Kundschafter gewesen und das Volk hatte sich aus Furcht geweigert, dem Willen Gottes zu gehorchen. Zur Strafe mussten sie dann 40 Jahre durch die Wüste ziehen und die ungehorsame Generation verstarb allmählich, ohne in das ihnen versprochene Land gekommen zu sein. Bei dem Auszug des Volkes Israel aus Ägypten, wird uns genannt, waren sie ca. 600.000 wehrfähige Männer. Man kann also von 3 bis 4 Millionen Menschen insgesamt ausgehen, die sich da auf den Weg gemacht haben. Sowas bleibt auch ohne Internet und Fernsehen natürlich nicht im Geheimen. Das hat sich in der gesamten damaligen Welt, hat sich das rumgesprochen. Wenn man sich das praktisch vorstellt, das muss gigantisch gewesen sein. Auch Unmengen von Tieren noch dabei. Ein endloser Zug von Menschen und Viechern und Wagen. Auch die Berichte von den Plagen, die Ägypten getroffen hatten, die hatten auch die Runde gemacht. Von der Teilung des Schilfmeeres wusste Rahab, und das war 40 Jahre her. Während der Wüstenwanderung haben sie feindliche Völker getroffen und Gott hatte Sieg und totale Vernichtung der Feinde gegeben. Davon wusste Rahab auch. Und jetzt kommen zwei Kundschafter aus ausgerechnet diesem Volk in ihr Haus. Sie gehört zu einem Volk, das eigentlich einen anderen Gott hat. Laut Bibel sind das Götzen. In ihrem Kopf und in ihrem Herz tobt jetzt ein Kampf. Ist sie ihren Götzen und ihrem Volk gegenüber loyal? Oder unterwirft sie sich dem Gott der Israeliten, solange es noch nicht zu spät ist, und hilft den Kundschaftern? Und diesen Kampf, den müssen wir alle irgendwo kämpfen. Wir, die wir hier sitzen, wir kennen vieles aus der Bibel. Wir können nachlesen, wie Gott in der Vergangenheit gehandelt hat. Und wir wissen sogar in groben Zügen, dass es ein Gerichtshandeln Gottes am Ende geben wird. Auch wir leben in einem Volk, das sich viele Götzen gemacht hat. Viele lehnen den lebendigen Gott ab und gehen andere Wege. Wem gilt meine Loyalität? Man kann nicht beides haben. Und für ihr Volk und ihren Götzen war sie ein Verräter. Auch heute ist das so, dass Menschen, die Gott glauben und ihm gehorchen wollen, nicht immer auf Gegenliebe treffen. Wir hatten ja gestern hier dieses Gideon-Treffen, wo ich Gast sein durfte, und die haben auch alle berichtet, die stoßen teilweise auch auf Ablehnung. Das findet nicht jeder gut. Das ist aber normal. Rahab hat jetzt eine Entscheidung getroffen. Und diese bestimmt jetzt auch ihr praktisches Handeln. Sie hilft den Kundschaftern bei der Flucht und erhält im Gegenzug das Versprechen, dass sie selbst und alle Menschen, die sich mit ihr in ihrem Haus befinden, bei der noch bevorstehenden Einnahme Jerichos verschont bleiben. Das ist ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht geschehen, aber die drei Personen, die zwei Kundschafter und auch Rahab, die sind absolut davon überzeugt, dass es unabwendbar sein wird. Sie erfleht für sich Gnade und ihre Angehörigen und sie bekommt diese Zusage, dass es so sein wird. Als sichtbares Zeichen soll sie das rote Seil ins Fenster knüpfen. Damit es für alle erkennbar ist, in diesem Haus sind Menschen, denen darf nichts geschehen. Das hat mich auch an die Plage erinnert, wo die Erstgeburt in Ägypten getötet wurde und die Israeliten hatten das Blut eines Lammes an die Türpfosten gestrichen und der Engel ist vorbeigegangen, der die getötet hat. Oder auch das Blut Jesu, das uns von aller Schuld reinwäscht, ist auch so ein Zeichen. So, die Kundschafter entkommen und kehren zurück zu Josua und berichten und das Volk rüstet sich zum Aufbruch. Wenn man das liest, wie sie durch den Jordan durchziehen, das ist wieder so ein gewaltiges Wunder. Stellt euch vor, ihr steht an der Warnung und auf einmal bleibt die stehen. An einer Stelle, zack, Schluss und das andere Wasser läuft weg und dann ist trocken. Da steht die Wand Wasser, es läuft nicht weiter und man kann da einfach durchziehen. Und dann zieht diese Riesenmenge Volk und Vieh, die ziehen da alle durch und keiner ertrinkt. Ein gewaltiges Wunder. Was mag wohl die Rahab in dieser Zeit treiben? Sie ist ja noch in ihrer Stadt. Ich denke, sie wird sehr, sehr eindringliche Gespräche mit ihren Angehörigen geführt haben. Sehr eindringliche Gespräche. Sie wird nichts unversucht gelassen haben, um ihre Lieben zu überzeugen. Was macht sie so sicher, dass es richtig ist, was sie da tut? Es könnte sie das Leben kosten. Es sind die Berichte über die Dinge, die Gott schon getan hat. Daraus kann sie schließen, wie es ausgehen wird. Und das können wir auch. Wir können ja nachlesen, was alles so geschehen ist. Und wir haben sogar noch einen Vorteil darüber hinaus. Gott setzt uns ja über die Zukunft auch schon in Kenntnis. Jens P., nenne ich ihn mal, der gebrauchte hier einmal das Bild einer Sportwette. Man weiß vorher, wie das Spiel ausgeht und man darf trotzdem noch Wetten abschließen. Es steht hundertprozentig fest, wie es ausgeht. Und es gibt Menschen, die entscheiden sich trotzdem für die andere Seite. Natürlich gefällt das dem Bösen nicht und er versucht alles, die Menschen auf ihrem Weg zu Fall zu bringen. Bei Rahab ist es so, dass ihre Kenntnis über das Handeln Gottes in der Vergangenheit sie in ihrer Entscheidung leitet. Und der Teufel versucht nun, die Berichte der Bibel unglaubwürdig zu machen, zu Legenden zu erklären, zu Poesie. Ich denke, wir kennen das alle. Ziel dabei ist, die Menschen sollen ihre Entscheidungen ohne Gott treffen. In Johannes 8 nannte Herr Jesus den Teufel einen Lügner und Mörder von Anbeginn an. Lasst uns nicht darauf hereinfallen. Und wenn wir uns entschieden haben, Gott und seinem Wort zu glauben, was erzählen wir dann unseren Lieben oder den Menschen überhaupt? Was mag die Rahab wohl ihren Angehörigen erzählt haben? So, nun weiter im Geschehen. Das Volk Israel erlebt dieses Wunder, dass das Wasser stehen bleibt und sie ziehen los. Dabei haben sie jetzt die Grenzen des Landes, das ihnen gehören soll, überschritten. Die Zeit der Wüstenwanderung ist vorbei. Das Manna endet und sie essen schon von den Dingen, die dort in dem Land wachsen. Auf Anweisung Gottes werden die Männer beschnitten. Während der Wüstenwanderung ist das nicht geschehen. Und dann hat Josua eine ganz wundersame Begegnung. Die ist so schön, Josua 5, 13 bis 15. Und es begab sich, als Josua bei Jericho war, dass er seine Augen aufhob und gewahr wurde, dass ein Mann ihm gegenüberstand und hatte ein bloßes Schwert in seiner Hand. Und Josua ging zu ihm und sprach zu ihm: Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Er sprach: Nein, ich bin der Fürst über das Heer des Herrn und bin jetzt gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde nieder, betete an und sprach zu ihm: Was sagt mein Herr zu seinem Knecht? Und der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua: Zieh deine Schuhe von den Füßen, denn die Stätte, darauf du stehst, ist heilig. Und so tat Josua. Geheimnisvoll, aber auch unwahrscheinlich mutmachend. Wenn man wirklich sicher ist, im Willen Gottes zu handeln, gibt es unwahrscheinlich Kraft und Mut. Und wir können hier ganz klar erkennen, dass Josua bei der Einnahme Jerichos und auch bei der Vollstreckung des Bannes an Jericho den Willen Gottes ausgeführt hat. Das war nicht seine Idee. Wir haben das erst so schön gesehen. Gott gibt ganz klare Anweisungen, wie das zu geschehen hat. Wie sie erst sechsmal, einmal still rumziehen und dann am siebten Tag siebenmal und laut schreien und die Mauern fallen um. Weil sie es genau so gemacht haben, wie Gott gesagt hat. Ja, gestern saß ich hier mit einem lieben Bruder zusammen und wir haben auch darüber erzählt und er sagte, das ist so ähnlich wie bei dem Naaman, dem Feldherrn. Als der im Jordan untertauchte, sollte er ja siebenmal untertauchen, damit sein Aussatz weggeht. Hätte er das bloß sechsmal gemacht, hätte es nicht funktioniert. Es ging um das genaue Einhalten dessen, was Gott gesagt hat. So, sie ziehen um die Stadt rum, die Mauern fallen ein und sie sollen von dem, was in der Stadt zu holen ist, nichts mitnehmen, gar nichts. Ich habe mich gefragt, warum nicht? Ich vermute mal, dass es viele Götzenstatuen gegeben hat, die können sogar aus Gold gewesen sein, dass sogar die Münzen, die es gegeben hat, die werden auch eine entsprechende Prägung gehabt haben. Nichts von diesen unreinen Dingen sollte in das Volk Gottes kommen. Sogar die Menschen wurden alle getötet. Niemand, der diesen Mondgott angebetet hat, sollte mit in das Volk kommen. Es sollte kein Götzendienst hineinkommen in das Volk Gottes. Rahab hat das Seil in das Fenster geknüpft. Sie hat ihre Familie überzeugt, in das Haus zu kommen. Und das Volk Israel hält das Versprechen ein. Sie werden verschont und sie bekommen einen Platz, einen gesonderten Platz, wo sie leben können. Und in der Folge werden sie sogar mit eingegliedert in das Volk Israel. Da habe ich so gedacht, wir sind ja nun auch keine Israeliten, wir stammen aus einem Volk, das sogar schreckliche Dinge getan hat in der Vergangenheit. Durch Gehorsam, durch das Annehmen des Evangeliums dürfen auch wir dazukommen. Dürfen auch wir mit dabei sein. Dieser ganze Bericht ist auch eine große Vorschattung für das noch ausstehende Gerichtshandeln Gottes mit dieser Welt. Was können wir von Rahab speziell lernen? Sie ist informiert über das, was Gott in der Vergangenheit getan hat. Über einiges jedenfalls. Daher glaubt sie hundertprozentig an einen Sieg der Israeliten. Das bestimmt ihr Handeln. Und sie stellt sich auf die Seite der Kundschafter und damit sinnbildlich auf die Seite des lebendigen Gottes. Sie nennt ihn ja auch. Das ist der Gott oben im Himmel. Das ist der Gott. Das hat sie verstanden. Sie erhält die Zusage der Rettung. Nichts anderes ist das Evangelium. Wenn wir das glauben, was Gott uns sagt, wenn wir dem glauben, was in der Vergangenheit war, dann kann das unser Handeln bestimmen. Wir dürfen uns, solange es noch nicht zu spät ist, auf seine Seite stellen und wir erhalten die Zusage der Rettung. Gott hält seine Zusagen. Sie legt großen Eifer an den Tag, um ihre Angehörigen mit in dieses Haus zu bekommen. Mit dem roten Seil am Fenster, sinnbildlich für uns das Blut Jesu. Wenn man dann weiter mal in der Bibel nach Rahab sucht, taucht sie noch mal auf. Bei Jakobus wird ihr Handeln besonders hervorgetan, dass das ihre Rettung ausgelöst hat. Und im Hebräerbrief wird ihr Glaube noch mal besonders hervorgehoben, dass der Glaube ihr Handeln bestimmt hat. Im Geschlechtsregister in Matthäus 1 lese ich mal nur einen ganz kleinen Auszug, weil das sonst zu lang ist. Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Boas zeugte Obed mit der Ruth. Obed zeugte Isai und Isai zeugte den König David. Und ein paar Generationen weiter entstammt dieser Linie Josef, der Mann Marias. Gott baut diese Frau in seinen Heilsplan mit ein. Sie ist Teil des Handeln Gottes in dieser Welt. Jetzt zum Ende hin könnte man sich fragen, was hat dieses Thema jetzt mit einer Kindersegnung zu tun? Der, um den es heute jetzt hier nachher gehen soll, der kleine Elias, der versteht von all dem noch gar nichts. Muss er auch nicht. Das ist ein Thema für Erwachsene. Was wollen wir so einem kleinen Kind wünschen? Ein Leben unter der Obhut Gottes mit dem Ziel der Ewigkeit in seinem Reich. Das wünschen wir ihm von Herzen. Und wisst ihr was? Da sind wir alle ein Stückchen dran beteiligt. Als erstes natürlich die Eltern, die Großeltern, die Kinderstundenmitarbeiter, aber ein kleines Stückchen wir anderen auch. Welches Gottesbild vermitteln wir? Sind wir Vorbilder damit, wie wir mit der Bibel umgehen? Kinder lernen von Erwachsenen und gucken sich das ab. Das ist sicherlich keine Garantie, wie wir leider auch erfahren haben. Aber die Grundlagen sind im Herzen dann verankert. Und wenn ein Moment kommt, wo wirklich tiefe Not da ist und man nicht weiter weiß, wenn wir an den verlorenen Sohn noch denken von Weihnachten, und man weiß, wohin man zurücklaufen kann, dann ist das die beste Grundlage, was Eltern, Großeltern und alle anderen einem Kind mitgeben können. Sind wir Glaubensvorbilder? So wie Rahabs Glauben und Eifer auch zum Segen für ihre Familie wurde. Sie hat ihre Familie gerettet. Möge unser Herr dieses Wort an euch und auch an mir segnen. Amen.